Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach Europa. Mein Name ist Sebastian Raviol und ich bin verbunden mit
Niklas Nienaß. Moin zusammen.
Niklas, wir haben eine Kommissionspräsidentin. Es ist die alte und die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Was sagst du dazu?
Ja, scheiße. Ich habe 10 Euro verloren. Es wurde gestern viel gewettet, nicht ob sie Präsidentin wird, also auch natürlich, sondern es wurde gewettet, wie viel Stimmen sie kriegt. Und sie hat 401 Stimme bekommen. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen weniger gerechnet. Ich hatte 385 oder sowas gesagt. Und 401 ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir haben wirklich alle gedacht, dass es knapper wird. Beim letzten Mal, darf man nicht vergessen, hat sie nur ein paar Stimmen gekriegt über den Durst. Also hatte sie 7 Stimmen mehr, als sie brauchte. Damals brauchte sie noch 357, diesmal brauchte sie 361. Weil man braucht immer die Hälfte von den Mitgliedern, die es gibt im Parlament. Diesmal ist das EP ja ein bisschen gewachsen, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Und genau, deswegen haben wir 27 Mitglieder diesmal, deswegen braucht man 361 Stimmen. Und sie hat 40 Stimmen mehr bekommen, als sie bräuchte. Warum ist das jetzt doch nochmal spannend gewesen? Ich glaube, da können wir gleich nochmal was zu sagen. Es war eine wirklich spannende Sache. Wir haben uns das ja nochmal wirklich live hier angeguckt und alles. Und sie hat auch eine sehr, sehr lange und sehr ausführliche Rede gehalten zu all den verschiedenen Projekten, die sie machen will. Und ganz kurze Klammer will ich auch noch aufmachen, weil Anfang der Woche hat die Kommission auch noch bekannt gegeben, dass sie die ungarische Ratspräsidentschaft boykottiert und nicht mehr nach Ungarn fahren wird zu den Veranstaltungen, die da stattfinden, weil Orbán so viel Schindluder treibt. Und das war auch natürlich ein Signal, das sich so ein bisschen in diese Rede mit einbettete, in die Rede selbst. Da ist sie auf Ungarn wenig direkt eingegangen.
Wir schauen uns das an, Niklas, heute in dieser Folge. Genau, was hat sie eigentlich gesagt? Wie war der Prozess? Wie wurde sie gewählt? Also Stichwort Spitzenkandidatenprinzip. Wer hat sie am Ende dann unterstützt? Und was will sie eigentlich? Damit haben wir so ein bisschen den Vormittag auch zugebracht zu verfolgen. Was sagt sie? Wie reagieren die anderen Abgeordneten? Du hast gesagt, es wurden auch Signale gesetzt. Also eins als kleine Side-Note. Ich weiß nicht, ob du es live gesehen hattest auch. Eine Abgeordnete aus Rumänien, also ganz rechts außenpolitisch, hat ein Bild hochgehalten von Maria und Josef und hat dann irgendwas rumgeschrien und wurde von der Parlamentspräsidentin ermahnt. Diese Abgeordnete hatte schon angekündigt, sie möchte irgendwie dem Europäischen Parlament den Teufel austreiben mit Hilfe eines Priesters. Und Metsola hat dann eben irgendwann gesagt, raus mit dieser Frau. Und am Ende waren 8 Saaldiener um sie rum und haben sie dann rausgebracht. Ich musste schmunzeln, war ein bisschen baff. Aber kann das sein, Niklas, dass das auch so ein bisschen angesichts der vielen neuen Gewählten und der vielen rechtsaußen Gewählten so ein bisschen ein Zeichen ist für den neuen Wind im Parlament? Sehen wir sowas jetzt öfter?
Ja, das Gefühl habe ich schon. Also ich habe es leider nur online verfolgen können. Es gibt den Livestream vom Parlament, kann man sich mal angucken. Das habe ich mir also angeschaut und da konnte man das nicht so richtig sehen, was da genau passiert, weil sie die Kamera nicht drauf gehalten haben. Man hat nur das Rumkrakeelen gehört und dann habe ich nochmal ein paar Abgeordnetenkollege da gefragt, was da gerade passiert, weil die das aus dem Saal natürlich besser mitbekommen. Und genau, aber danach habe ich mir noch die gesamte Debatte danach angeschaut und da waren echt dann auch nochmal ganz viele Rechte, die halt auch, also dann halt besprochen haben und dann halt auch solche Aktionen gebracht haben. Also wenn man sich zum Beispiel einen Beitrag von Christine Andersson anguckt, eine AfD-Frau, die wirklich, also unter aller Sau da eine Tirade raushaut. Ich weiß nicht, ob man, hast du George Orwells 1984 vorgelesen? Da gibt es diese 3 Minuten Hass-Sequenzen und ich hatte das Gefühl, die haut genau das raus. Jetzt einfach mal 3 Minuten puren Hass raus. Also sie hatte 1,5 Minuten. Und dann nochmal einen FPÖler nochmal und dann hier nochmal. Und das kam wieder und wieder und wieder und wieder. Und das war wirklich viel, viel mehr und auch viel extremer, als ich das im letzten Parlament erlebt habe. Da hatten wir natürlich auch unsere Verrückten. sagen. Aber
er hat eine Taube freigelassen damals.
Ja,
ne?
gut, aber er hat nicht. Das war witzig.
Er hat während seiner Rede eine Taube aus dem Jackett gezogen und hat sie freigelassen im Parlamentssaal.
Die flatterte dann durchs Plenum durch. Ja, ja.
Genau, und Metsola hat danach dann irgendwann noch erzählt, er hat sie dann zurückgefordert abends. Und die haben sie natürlich dann versorgt und alles, aber es war schwierig, die einzufangen.
Ja, die einzufangen und dann, aber das war eine Brieftaube. Also die haben die, glaube ich, irgendwann freigelassen und ist die zu ihm zurückgeflogen. Also genau. Von daher war das egal. Anyway, also das war so ein bisschen so Spezialleute, aber halt nicht dieses aggressive Rumgepöbel. Was ich auch unerträglich fand, war, also gestern, ich glaube gestern kam ein Gerichtsspruch vom EuGH zu der Frage, ob die Kommission die Verträge, die sie mit Pfizer und anderen für die Impfung gemacht hat, ob die freigeben muss. Und das wurde immer wieder von den Rechten erwähnt. Nur das Ding ist, die haben anscheinend, also wir als Grüne haben dieses Verfahren vor dem EuGH gemacht und die haben anscheinend überhaupt nicht verstanden, worum es da ging. Das ging nicht darum zu sagen, die Frau ist korrupt, sondern es war die Frage, sind die Offenlegungssachen, kommen sie ihrer Offenlegungspflicht nach oder nicht, weil da halt viel geschwärzt war und so. Und das war halt immer so dieses Instrumentalisieren von Sachen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, sich aber erstmal toll anhören. So eine Kommission hat vor dem EuGH verloren und deswegen sind die jetzt alle korrupt. Nein, das war nicht die Frage. Und das hat mich sehr, sehr irritiert. Also sehr, sehr polemisch, sehr populistisch von der rechten Seite. Also ich befürchte, das wird es jetzt mehr geben und das ist der Ton, den wir da haben. Aber ich glaube auch in der Arbeit, und das ist ja auch das, was ich erlebt habe damals, die krakeelen laut im Plenum rum, aber die kommen nicht in die Ausschüsse, die kommen nicht zu den Arbeitsgruppen, die machen einfach nichts, sondern die machen nur Social-Media-Beiträge im Plenum.
Das ist so ein bisschen die neue Stimmung im Parlament und das ist ja auch was die Vorzeichen für eine von der Leyen ändert in ihrem Wahlkampf, in ihrem Bestreben, Mehrheiten zu sammeln hinter sich. Lass uns mal einsteigen, Niklas, und auf ihre Rede schauen. Ich fand ihre Rede sehr klug, ich fand die Rede nicht unbedingt gut, aber ich fand sie sehr klug aus ihrer Warte gesehen, weil für alle was dabei war. Sie hatte was für die Konservativen, da hat sie gesagt, wir müssen unsere Werte bewahren. Es hatte so einen Touch von EU First. Sie hatte was für die Sozialdemokraten mit dem bezahlbaren Wohnraum. Sie hatte was für die Liberalen, wo sie gesagt hat, wir müssen technologieoffen bleiben und den Fokus auf Wettbewerb legen. Und sie hatte auch etwas für die Grünen und hat gesagt, wir müssen an die nächste Generation denken. Also so gesehen hat sie ihre Häppchen für alle verteilt, von denen sie auch Stimmen erwartet hatte, ne?
Ja, genau, das hat man auch richtig gemerkt. Also das ist ja auch nochmal besonders im Europäischen Parlament im Vergleich zu zum Beispiel dem Bundestag. Im Bundestag hast du halt deine Koalitionsverhandlungen und die laufen so lange, bis der Koalitionsvertrag steht. Und dann sind alle gebunden und dann weiß man, man kriegt die Stimmen aus den Fraktionen, weil da gibt es den Fraktionszwang und dann braucht man sich keine Sorgen machen. Da rätselt niemand, wie viele Stimmen der Kanzler oder die Kanzlerin kriegt, weil du weißt, das ist die Fraktionsmehrheit. Also der kriegt dann in der Regel genau die gleiche Zahl. Da gibt es immer wenn es böses Blut gibt, kriegt er 5 Stimmen weniger oder sowas. Aber die Mehrheit ist auf jeden Fall erreicht. Und hier ist es aber so, dass du natürlich versuchen musst, dir Fraktionen zu überzeugen und wir ja diesen ganz lockeren Fraktionszugehörigkeit haben. Ja? Die FDP zum Beispiel, also Renew, die liberale Fraktion, hat gesagt, sie unterstützt von der Leyen. Ist ja auch auf Vorschlag von Macron damals überhaupt erst gekommen. Und die FDP innerhalb von Renew hat gesagt, nö, wir mal aber nicht. Und ne, also das hast du, das ist nur ein Beispiel.
Strack-Zimmermann war da ganz vorne dabei. Ne? Die hat gesagt, ja. Von der Leyen ist eher ein weiter so gerade und das wollen sie boykottieren.
Genau, und das ist einfach so ein Beispiel. Da gibt es auch noch andere, wo so kleinere Länderdelegationen dann sagen, wir machen nicht mit. Das heißt, du kannst dann dir zwar zusammenrechnen, okay, EVP, Renew und S&D haben zusammen, ich glaube, knapp 400 Stimmen tatsächlich, aber die haben halt nicht alle zugestimmt. Und das ist halt das Ding, dass du dann halt immer noch diese Unsicherheit hast. Und wenn dir da halt 10% verloren gehen, dann bist du halt nur noch bei den 360 und dann bist du unter deiner Linie oder halt ganz knapp drüber vielleicht. Also das ist natürlich eine große Unsicherheit und deswegen waren eben auch so viele Gespräche mit den Grünen notwendig. Und du musst natürlich auch eben nicht nur einzelne Personen überzeugen mit einem Vertrag und so weiter, sondern du musst wirklich viele, viele Delegationen aus den einzelnen Fraktionen überzeugen. Und deswegen sehe ich das auch so, dass sie in der Rede sehr viele verschiedene Themen angesprochen hat, um die verschiedenen Leute, von denen sie eben, mit denen sie auch Verhandlungen geführt hat, die verschiedenen Fraktionen, auch wirklich nochmal zu überzeugen und zu sagen, guck mal hier, das ist mein Programm und hier ist was dabei für die Grünen, hier ist was dabei für die EVP, hier ist was dabei für die Liberalen, hier ist was dabei für die Sozialdemokraten, das war zu erwarten. Und was mir dann aufgefallen ist, ich habe wenig gehört oder eigentlich fast gar nichts können wir gleich nochmal später drauf eingehen, was wirklich ein Angebot an die Rechten war. Und das fand ich natürlich sehr gut, weil wir wirklich dafür gekämpft haben und gesagt, komm, wir wollen als Grüne verlässliche Partner sein. Und dann muss aber auch klar sein, die SPD auch gesagt, also die S&D auch gesagt, wenn wir zusammenarbeiten, dann ohne die Rechtsaußen. Niemand rechts der EVP. Eigentlich so ein bisschen damals wie hieß ja noch, Strauß, ja? Genau, rechts der gesagt. CDU sitzt nun, ist nur noch die Wand. Und das ist hier auch der Fall. So, und das hat sie dann auch gemacht, zumindest war das mein Gefühl. Und mein Gefühl war aber auch, das große Problem, was sie hatte, war, dass die EVP, insbesondere aber auch ein paar Leute von Renew, haben sehr gegen den Green Deal gehetzt. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das Wort Green Deal kam nicht ein einziges Mal vor.
Nein,
ja.
Ist nicht
was gefallen. Was aber kam, und das ist ja auch das erste Thema, worüber wir mal kurz sprechen können, ist der New Clean Deal oder der New Clean Industrial Deal. Weil das war das Ding, wo sie über Klimaschutz geredet hat und auch über ein bisschen Umwelt- und Naturschutz. Aber eben nicht gesagt hat Green Deal, weil sie weiß, das ist ein Triggerwort für die EVP. Aber sie weiß, sie braucht die Grünen, deswegen muss sie das Thema natürlich auch mit einbringen. Und ich finde, da zeigt sich auch eine gewisse Schleue von der Leyen, eben das dann einfach zu reframe. Ja, das ist eine neue Verpackung. Ja, wie heißt das? Ryder heißt jetzt Twix, aber sonst ändert sich nichts. Und das ist eigentlich hier auch passiert. Der New Clean Industrial Deal ist, wenn ich das richtig verstehe, auch was in den Political Guidelines, das Dokument, was quasi in 30 Seiten nochmal dahinter steht, das ist das, was die Fortsetzung des Green Deal eigentlich ist, aber halt mit einem neuen Label drauf.
Sie hat ihr Grundsatzprogramm ja auch ihr Europe's Choice genannt, was so ein bisschen auch stellvertretend war für die Wertigkeit dieses Tages. Es hieß von der Leyen oder nichts. Das muss man auch dazu sagen. Sie musste all in gehen, weil hätten die Abgeordneten heute nicht von der Leyen gewählt, wäre ehrlicherweise gesagt erstmal Chaos gewesen. Von daher stand viel auf dem Spiel. Ich hatte ihre Worte, wo sie gesagt hat, sie ist jetzt hier im Hause der Demokratie auch so verstanden, dass sie auch einen gewissen Anspruch hat, jetzt hier gewählt zu werden. Sie ist die Spitzenkandidatin, ihre Partei hatte die meisten Stimmen bekommen, also müsste sie hier auch bestätigt werden, was ja auch so gekommen ist. Aber lass uns thematisch einsteigen, weil du hast das erste, eigentlich das größte Thema schon angesprochen. Der New Clean Industrial Deal. Sie hat gesagt, sie möchte den innerhalb der ersten 100 Tage vorlegen. Und ganz grundsätzlich hatte sie schon angeschnitten, wir brauchen mehr, also die EU braucht mehr Investitionen zum einen. Aber sie hatte eben auch für die Grünen dieses eine Häppchen und hat gesagt, aber wir müssen auch an die nächste Generation denken. Sie möchte weiterhin 90% weniger Emissionen bis 2040. Wir haben schon gesagt, es ist jetzt nicht mehr der Green Deal, er heißt jetzt anders. Ist es für dich befriedigend als Grüner?
Also wir haben, oder ich habe mir das ja auch nochmal angeguckt in diesen Guidelines oder in diesem, genau, diesem Grundsatzprogramm. Da ist nicht wirklich Rückschritt von Green Deal mit aufgeführt, was erstmal gut ist. Auch Verbrenner aus ist, da wurde dann nochmal der Fokus gelegt auf diese Sustainable E-Fuels, Fuels, ja. E-Fuels, genau. Das ist aber eh schon in den bisherigen Sachen drin. Also wir legen nicht die Axt dran. Es ist nicht mehr so promoted, weil es einfach momentan nicht so schön ist bei den Konservativen. Aber ich hatte Schlimmeres befürchtet, zumindest mit den ganzen Wahlkampf-Stories, mit der die EVP und die CDU losgegangen ist, die gesagt hat, wir müssen den Green Deal eigentlich wieder abschaffen. Und das ist nicht passiert und deswegen bin ich erstmal ganz zufrieden. Und die Industriesituation ist sowieso das, was jetzt der nächste große Schritt war. Wir haben ja in der letzten Legislaturperiode das Klimaschutzgesetz gemacht, wir haben das Fit for 55-Paket gemacht, also die ganzen Schritte, wie man da hinkommt. Und der nächste Schritt war dann wirklich die Umsetzung für Industrie, also Verbrenner, das war noch mit dabei. Und das nächste war halt das große Industrie-Package, was vorbereitet war, wo ich auch zum Beispiel an dem Net Zero Industry Act gearbeitet habe. Net Zero Industry ist natürlich genau dieser Bereich Clean Industrial Geschichten. Und deswegen ist das eh das Wichtigste. Was fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Biodiversität. Da ist wenig zu da und ich glaube, da werden wir noch ein bisschen Probleme bekommen. Aber ich glaube, es ist erstmal gut, dass der Green Deal, auch wenn er nicht mehr so heißen darf, weiter fortgesetzt wird.
Was das Verbrenner ausgeht, glaube ich, müssen wir ein bisschen schauen, wie sich von der Leyen in den kommenden Monaten positioniert, weil die Grünen, so wie du auch gerade, haben sich danach gefreut und haben gesagt, wird quasi nicht angefasst, wir öffnen das vielleicht ein bisschen, aber ansonsten wird er nicht angefasst. Manfred Weber war ziemlich schnell der EVP-Chef nach von der Leyens Rede und hat der Bild-Zeitung gesagt, endlich, das ist es aus für den Verbrenner. Also ich glaube, die wittern schon ihre Chance gerade.
Nee, ich glaube, was die machen werden, und das hat man auch schon so ein bisschen auch bei der ÖVP übrigens gemerkt, die haben im Wahlkampf halt sehr, sehr stark gegen das Verbrenner ausgehetzt. Und jetzt sind sie so in dieser Linie, dass sie sagen, na ja, also Verbrenner sollen ja da sein, die sollen halt nur klimaneutral sein. Das Ding ist halt nur, das ist eh das, was wir schon beschlossen haben. Und das ist auch das, was die Kommission, also die Kommissionspräsidentin ja letzten Endes vorgeschlagen hat. Und es ist auch logisch, dass sie halt nicht sagen können, wir drehen wieder das um, was die Kommissionspräsidentin, also was unsere eigene Kommissionspräsidentin gemacht hat. Das stellt ja komplett in Frage, dass sie da eine gute Kandidatin haben. Das würde sie ja komplett beschädigen. Und deswegen glaube ich, werden sie jetzt einfach alten Wein in neue Schläuche packen und sagen, guck mal hier, Verbrenner darf bleiben, wenn er mit E-Fuels fährt. Wo halt alle wissen, ja, das war schon immer so und, also ne, mit dem Kompromiss von vor 2 Jahren und, oder letztes Jahr, und wir wissen auch alle, und deswegen haben wir damals da auch zugestimmt, dass diese E-Fuel-Geschichte so unfassbar teuer ist, dass das niemand kaufen wird. Niemand, der, also du willst ja nicht das 8-fache für Sprit ausgeben, weil diese E-Fuels kosten einfach, es ist einfach viel, viel teurer aus Strom, Benzin zu machen, um den Benzin dann wieder zu verbrennen, was halt eine geringere Wirkungsfähigkeit hat, als einfach den Strom direkt zur Antriebsfähigkeit zu nutzen. Also das ist halt einfach dämlich und deswegen wird sich das eh nie durchsetzen. Deswegen kann man das machen. Deswegen ist es jetzt wieder so ein Schaufenster gewesen. Ich finde es schlecht, weil es schlecht ist für die Politik. Weil es einfach nur so ein bisschen Polemik ist. Die machen ein Thema auf, was nie Problem war, was niemand, auch nicht die Autoindustrie selber, als ein Problem gesehen hat. Und machen dann Wahlkampf und sagen dann den Leuten, ja, wir haben es jetzt gelöst, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Das finde ich einfach schlechte Politik. Und ich glaube, das führt auch zu Politikverdrossenheit. Aber ja, das ist halt leider auch der Stil der EVP.
Ja, ich glaube, es wird eine ganz spannende Zeit, weil die Grünen, wie du sagst, die sagen, E-Fuels brauchen wir eh nicht, das können wir gerne euch zugestehen. Die Liberalen sagen, wir brauchen sie unbedingt. Und die EVP möchte an den ganzen Kuchen nochmal ran und sagen, wir kippen das Verbrenner aus. Die nächste Zeit wird da sehr spannend, aber es war auf jeden Fall interessant, wie Ursula von der Leyen versucht, in dieser Gemengelage allen gerecht zu werden. Heraus kam jetzt dieser New Clean Industrial Deal. Niklas, der zweite große Punkt ist die Europäische Verteidigungsunion. Es wird erstmals einen Kommissar geben für Verteidigung. Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, es hörte sich so an, so ein bisschen der Weg zur europäischen Armee. Ist ein großer Wurf.
Ja, also es kann einer werden, ne? Das ist die Frage. Aber ich glaube, das ist ein großes, großes Thema. Das hat sich einfach in den letzten Jahren durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine so ergeben, dass das Thema Verteidigung ein großes, wichtiges europäisches Thema wird und ist, dass da sehr, sehr viele Leute einfach oder viele Länder auch nachfragen, insbesondere aus Polen, aber auch die baltischen Länder, die sagen, wir wollen hier eine gewisse Sicherheit haben. Und wir sehen ja auch, dass wir viel, 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 viel mehr Geld ausgeben für viel weniger Output. Also wir könnten quasi Geld sparen, wenn wir einfach sinnvoller zusammen Sachen kaufen. Und vor allen Dingen wäre es natürlich auch viel sicherer, wenn man halt Material auch gemeinschaftlich nutzen kann. Es gibt so einen Klassiker, ist halt das Thema Panzer. Die USA haben genau einen Panzer. Also nicht ein Stück, sondern einen Panzertyp. Und wenn da irgendwie mal von einem Panzer dann eine Kette reißt, dann kann man halt die von dem nächsten draufschrauben. Oder die Ersatzteile sind immer die gleichen und so weiter. Die Leute wissen, wie man damit fährt. Also der eine kann halt in jeden Panzer reingehen. In Europa hast du 17 verschiedene Panzer. Typen. Und das heißt natürlich, wenn jetzt du eine gemeinsame Verteidigung machen willst und dann reißt die so eine Kette und dann ist so, ja, wo kriege ich jetzt Ersatzteile her? Ja, die polnischen Freunde haben die leider nicht. Puh, ja, müssen wir gucken, wo wir die herkriegen. Und jetzt soll mal irgendwie ein Pole in einem deutschen Panzer fahren, das funktioniert dann irgendwie auch nicht, weil er die Ausbildung dazu nicht kennt, der muss erstmal das lernen. Ein komplettes Chaos. Und das heißt, das zusammenzubringen, gerade in der Beschaffungsfrage, würde uns Geld sparen, würde es effizienter machen, würde es am Ende sicherer machen und das für weniger Geld. Das ist, glaube ich, erstmal auch eine gute Sache.
Ist aber auch eine Aufgabe, die für die nächsten Jahrzehnte angedacht ist, ne? Bis das alles mal ausgetauscht ist. Du wirst ja die Panzer, die es jetzt gibt, nicht einfach entsorgen. Also,
ja, und das sowieso, aber du siehst ja auch die Debatte, die wir in Deutschland haben über diese Beschaffungsgeschichte bei der Bundeswehr, das ist ja auch eine komplette Katastrophe. Und das ist ja in vielen anderen Ländern, also es ist ja, und das ist ja nur Deutschland. Und wenn du jetzt das harmonisieren musst mit 27 anderen Ländern und so weiter, das wird eine ganz große Herausforderung, wird nicht einfach. Aber
es ist am Ende auch eine Frage des Geldes. Ne? In Deutschland hast du jetzt dieses Sondervermögen gehabt von 100 Milliarden, hast Dinge angeschafft und schon jetzt warnen Leute, weil wir eben die Schuldenbremse einhalten, weil wir im Haushalt auch sparen in Deutschland. Wir werden vielleicht nicht mal den Unterhalt dieser neu angeschafften Dinge finanzieren können im Bundeshaushalt. Also vielleicht, wenn man sagen, gerade im größten Mitgliedsland der EU wird es schon eng. Ich weiß nicht, ob da jeder jubelt, wenn man sagt, jetzt stecken wir noch Geld in diese europäische Armee, wo man ja erstmal investieren muss, bevor man profitiert.
Ja, aber ich glaube, die Notwendigkeit sehen da schon der Großteil der Länder. Also da habe ich jetzt wenig vernommen, die da ganz dagegen sind. Die Idee ist erstmal ganz gut, weil du, wie gesagt, auch mittelfristig schon anfängst zu sparen. Und genau, aber dieser Punkt in Richtung einer gemeinsamen europäischen Armee, das ist ja auch eine große Debatte, die ja schon lange irgendwie angeführt wird, die auch noch lange dauern wird. Aber auch das ist natürlich der erste Schritt dahin. Wenn du schon mal die Beschaffung hast, dann hast du es einfach. Also irgendwie, wenn du mehrere Heere oder mehrere Luftwaffen Europas zusammenbringen willst, aber die haben unterschiedliche Panzer beziehungsweise unterschiedliche Flugzeuge noch, dann geht das, also dann wird es ja noch komplizierter. Ne? Also da kommen ja noch extra Probleme dazu. Das heißt, das ist schon mal ein Schritt dazu. Ich denke aber auch, wenn du für diese Stelle, für diesen Verteidigungskommissar wirklich eine Relevanz aufbauen willst, dann kann es eben nicht nur ein Industrieverteidigungskommissar oder ein Rüstungskommissar sein, sondern dann muss es auch darum gehen, zu gucken, wie baut man denn gemeinschaftliche Kommandostrukturen auf. Das kann ganz peu à peu anfangen, ja, dass man erstmal sagt, man bringt, keine Ahnung, Generäle zusammen. Also ich kenne mich jetzt auch nicht im Detail mit den Militärstrukturen, das muss ich auch dazu sagen. Aber du musst natürlich gucken, wie kriege ich die denn erstmal irgendwie in einen Raum, wie kriege ich die denn alle zusammen. Es gibt auch Beispiele, wo das schon funktioniert, zum Beispiel, also es ist unter NATO-Regime, aber die niederländischen Truppen zum Beispiel arbeiten alle nur in Verbund mit anderen zusammen. Und die in Luxemburg gibt es auch eine Fliegerstaffel unter Kommando der NATO direkt, also eine eigene NATO-Einheit. Und deswegen ist das ein Beispiel dafür, dass man das eigentlich an anderer Stelle auch europäisch machen könnte. Und ein Beispiel, das fand ich jetzt, hat sich bei mir halt in meinem Business-Bereich halt ergeben, ist halt dieser Raumfahrtbereich. Wir haben ja auch gesehen, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal was zu gemacht, dass die russischen Kräfte versucht haben, die Kommunikation der Ukrainer zu stören, und zwar die Satellitenkommunikation. Und das ist natürlich in Zukunft auch ein Ziel und oder halt in Konflikten und auch eine Sicherheitsfrage. Wir haben ja viel zu der Nachhaltigkeit auch gemacht im Weltraum. Und das heißt, es gibt sowieso in Deutschland und Frankreich zum Beispiel Einheiten, die jetzt gerade neu aufgebaut werden, die sind keine 2 Jahre alt, wo versucht wird, eben die Möglichkeiten der Abwehr und der Sicherheit zu schaffen. Da geht es nicht mal nur darum, irgendwie jetzt Satelliten zu schützen, also auch zum Beispiel so, wie schützt du denn eigentlich die Ground Stations, ja, also und selbst wenn da nur ein Feuer ausbricht, was machst du dann? So, und das fand ich schon mal ganz interessant, aber das Problem ist, dass die halt, also die deutsche Einheit zum Beispiel, das Weltraumoberkommando, die schützen die 8 Satelliten, die es in Deutschland gibt. Die schützen aber nicht die europäischen Satelliten. Und die Franzosen tun das auch nicht. Und das ist natürlich schon fatal.
Das ist eine große Frage, an der getestet auch wird, wie stark der Zusammenhalt in der EU noch wirklich ist, wenn es ans Geld geht, wenn es an die Frage geht, legen wir Militär zusammen, schützen wir uns gegenseitig.
Genau, aber du kannst halt, aber du kannst gerade im Weltraum damit anfangen, weil du eben nicht bestehende Strukturen groß zusammenlegen musst, sondern quasi ja welche, die gerade neu sich entwickeln, zusammenbringen kannst. Und auch hier, zum Beispiel baltischen Staaten, sagen, sie wollen unbedingt diese Verteidigungsmöglichkeiten haben, aber sie haben überhaupt nicht die Kapazitäten dazu, das selber aufzubauen. Und deswegen, wenn man das anfangen würde, dann würdest du wirklich schon mal den ersten Schritt auch in diese gemeinsame Kommandostruktur machen. Aber das wird sich zeigen, und ich glaube auch, dass das eine große, große Herausforderung wird, aber es ist ein großer Veränderungsschritt eben für Europa, dass man da wirklich einen gemeinsamen Verteidigungskommissar bekommt. Und übrigens, du hattest eben Strack-Zimmermann angesprochen, die ist ja Vorsitzende vom sogenannten SEDE-Ausschuss, also der Security and Defense-Ausschuss, also unser Verteidigungsausschuss. Der war allerdings immer bisher ein Unterausschuss vom Außenausschuss. Und der wurde jetzt auch oder wird jetzt auch aufgewertet zu einem Vollausschuss. Das heißt, wir haben auf beiden Ebenen, im Parlament und in der Regierung, der Verwaltung, also in der Kommission, haben wir jetzt eine Aufwertung der Verteidigungsinstanz. Und es kann auch gut sein, dass es noch einen Verteidigungsrat gibt. Das heißt, wir sind da viele Schritte weiter. Und das ist natürlich, ja, erstmal natürlich auch gerade für den Pazifisten ein bisschen schwierig zu betrachten. Aber das für die europäische Einigung ist es auch ein großer Schritt.
Ich glaube, dieser Schritt wird auch von ganz, ganz vielen Fraktionen getragen, vielleicht abgesehen von den Linken, dass man eben die Verteidigung in diesen Tagen aufwertet. Bemerkenswert fand ich, im Bereich der Verteidigung hat von der Leyen auch ganz klar gesagt, wir müssen die Außengrenzen besser schützen. Sie hat ganz konkret gesagt, sie möchte die Anzahl der Mitarbeitenden dieser EU-Polizei, wird sie als genannt, Europol, verdoppeln. Und im Bereich der Grenz- und Küstenwache hat sie von einer Verdreifachung gesprochen. Das kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts, aber dürfte auch wahrscheinlich eher ein Zugehen auf die Konservativen gewesen sein, oder?
Ja, das ist, also ich glaube, wir müssen das schon nochmal unterscheiden. Also diese Verteidigungssache ist natürlich die militärische Verteidigung, das ist die eine Sache. Dann haben wir diesen Sicherheitsaspekt mit Europol, das hat mich tatsächlich mehr überrascht. Ich wusste nicht, dass ihr das so ein Anliegen ist. Ich weiß, dass das ein Thema für die Liberalen war, dass man auch so versucht, ein europäisches FBI quasi zu schaffen, also wirklich eine europäische Polizei für Sicherheit, für Strafverfolgung. Es ergibt aber auch Sinn, gerade wenn du halt zunehmende Kriminalität, grenzüberschreitende Kriminalität zum Beispiel im Online-Bereich hast, ja, also Betrugsmaschen, die laufen halt eh online ab, das ist egal, wo du dann sitzt. Und deswegen da halt eine gemeinschaftliche Polizei zu haben, ergibt schon Sinn, und das halt zu stärken, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, ein guter Schritt auch für das Thema Sicherheit. Natürlich auch ein Thema, was für Konservative in der Regel immer ganz wichtig ist. Das dritte Thema, das ist das Thema, ich mache mal hier Anführungszeichen, Grenzschutz. Da geht es um Migration. Und da, das ist, glaube ich, auch, würde ich jetzt mal behaupten, für die Fraktionen, und ich habe ja auch da die Debatten mitbekommen, natürlich die größte Kröte, die es zu schlucken gibt, für die Grünen, weil wir waren ja auch nicht Bestandteil des Migrationsdeals, der noch kurz vor Ende der Legislatur getroffen wurde, weil wir sagen, das, was da passiert, ist ja keine Steuerung, gutes Management und Nutzung von auch den positiven Aspekten von Migration, sondern es ist eine Abschottung, es ist eine Abwehr. Und das zeigt sich auch dadurch, dass Frontex eben eine Verdreifachung der Mitarbeiter kriegt. Nun muss man auch dazu sagen, Frontex hatte viele Skandale, und die haben wir sind gerade in der Aufarbeitung, der Chef davon wurde rausgeschmissen und so weiter, und wir haben immer gesagt, naja, Frontex muss nicht per se scheiße sein, es war halt nur immer scheiße.
Und steht immer wieder in der Kritik, ne? Da gibt es Vorfälle,
genau. Ganz haben viele sie schlimme Dinge, auch wieder
Geflüchteten Menschen wirklich geholfen oder
es gibt ja auch die Vorwürfe, dass sie die über Bord geworfen haben. Also das ist genau. Ja auch absurd, ja. Und dass sie Leute haben ertrinken lassen, absichtlich oder sogar Boote zum Kentern gebracht haben. Das muss aber nicht sein. Und das ist natürlich die Frage, da kann natürlich auch Frontex könnte natürlich auch hilfreich sein bei der Bewältigung, sag ich mal, also bei der Aufnahme von Geflüchteten, bei der Hilfe und so weiter, theoretisch. Aber ich sehe das nicht, dass das jetzt damit gemeint ist, wenn man da die Zahlen verdreifacht. Und ich glaube, das wird schon noch ein bisschen problematisch, aber das war natürlich ganz klar einerseits für die Konservativen, also für die EVP. Aber man muss auch sagen, bei dem Migrationsdeal waren eben auch Renew und S&D mit dabei, die das auch ganz toll fanden. Aber die wiederum, glaube ich, auch mehr das Thema machen wollen, weil sie es von den Rechten abgreifen wollen. Das Ding ist nur, aus meiner Sicht und auch aus der von vielen, vielen Wissenschaftlern, und ich habe auch mit Erik ganz viel drüber geredet, der ja das für die grüne Fraktion gemacht hat, ist
Erik
das ja...
Erik Marquardt, der die geflüchteten Themen für die Grünen in Brüssel macht.
Sind diese Sachen, die da gemacht werden, nämlich dieser Grenzschutz und diese Verfahren an den Außengrenzen und diese Internierung von auch Kindern, die werden nicht helfen, die Probleme, die wir mit Migration in der Tat haben, zu lösen. Denn die Probleme sind eigentlich, dass Kommunen nicht die Ressourcen haben, um eine vernünftige Integration zu machen. Und die Kommunen sagen auch, wir wollen die Leute aufnehmen. Wir haben ja auch Bedarf dafür. Wir haben die Notwendigkeit, dass die Leute hier sind. Das ist gut. Aber wir brauchen eben auch die Ressourcen, um sie kurzfristig zu versorgen, um sie zu unterstützen, um ihnen Deutschkurse oder halt Sprachkurse zu geben, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also du musst ja erstmal investieren, damit sie dann halt langfristig einen Job haben, dann Steuern zahlen und irgendwie auch das Dorf wieder beleben und sonst was und dann halt auch wieder quasi einen Vorteil bringen für die Gesellschaft. Und das fehlt eigentlich. Und das wird damit überhaupt nicht gelöst. Und es wird nur auf diese Abschottung gesetzt. Und das ist halt das große Problem. Und es ist halt diese, man übernimmt die Rhetorik der extremen Rechten, um ihnen das Wasser abzugraben, aber am Ende funktioniert es halt eben nicht, weil wir das wirkliche Thema nicht angehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir statt die Frontex zu verdreifachen, das Geld, was wir dafür nehmen, einfach den Kommunen geben, dass sie gute Integrationsarbeit machen können und dass bei den Leuten vor Ort eben auch was ankommt. Man sieht, Geflüchtete sind gar kein Problem, sondern sind vielleicht auch Teil der Lösung in manchen Regionen.
Lass uns mal noch zum nächsten großen Punkt in von der Leyens Rede gehen, denn die Landwirte haben in Brüssel nicht nur im Stadtbild mit ihren Traktoren was hinterlassen, sondern auch in den Köpfen der handelnden Personen ganz offensichtlich. Denn von der Leyen hat gesagt, sie möchte einen Plan vorlegen, wie die Landwirtschaft mit dem Klimawandel besser umgehen kann und speziell auch mit der Ressource Wasser. Und ich hatte so das Gefühl, sie wollte sagen, wir hören euch, und sie wollte den Abgeordneten auch sagen, wir müssen die Landwirtschaft mehr im Fokus haben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule in der EU. Das ist ja ein Punkt, glaube ich, wo auch die Grünen ihr Learning hatten. Man muss mit den Landwirten mehr reden. Das ist vielleicht so ein Punkt, Landwirtschaft, wo du dann doch erfreut bist, nehme ich an?
Ja, ich finde den Punkt sehr schwierig zu bewerten, das muss ich echt sagen, weil auf der einen Seite hat sie hat ja auch gesagt, sie will, dass die Landwirtschaft besser mit dem Klimawandel umgeht oder halt auch mit den Folgen. Das ist auch richtig, und ich glaube, es ist auch eine wesentlich bessere Erzählung von einer Konservativen, als ich sie sonst immer gehört habe. Weil von Konservativen, also von CDUlern insbesondere auch im Wahlkampf, war es immer dieses so, ja, alles, was die EU macht oder alles, was halt auch eine mehr in Richtung grüne Landwirtschaft geht, ja, und halt nachhaltige Landwirtschaft geht, ist halt per se schlecht, und das sollten wir alles gar nicht machen. Und hier war es jetzt nicht in Richtung, wir müssen eine nachhaltige Landwirtschaft aufbauen, aber immerhin anzuerkennen, dass wir Probleme haben eben auch mit dem Klimawandel und dass der Klimawandel für die Landwirtschaft ein Problem auch darstellt. Und gleichzeitig ist die Landwirtschaft den Klimawandel auch befördert, das habe ich da schon rausgelesen. Aber deswegen ist die große Frage, was sind denn dann in den Details die wirklichen Lösungen? Weil später in der Debatte hatte irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, hatte gesagt, wir müssen an die CAP ran und wir müssen die CAP verändern. Und da gab es halt überhaupt keinen Applaus für und aus den Reihen der Konservativen.
Erklär und dabei mal kurz, ist das, was damit gemeint ist mit der CAP.
Die gemeinsame Agrarpolitik, das ist momentan halt eine Flächenförderungspolitik, die mit dafür sorgt, dass du halt immer größere Betriebe hast und dass du immer mehr produzierst, anstatt halt auf Nachhaltigkeit zu setzen. Und die halt mitverantwortlich ist für diese Probleme, die wir derzeit haben. Die übrigens auch mit dafür verantwortlich ist, dass Landwirtinnen und Landwirte so wenig verdienen. Also ne, das ist ja, da kommt ja ganz viel zusammen. Ich glaube, sie hat eine gute Erzählung hinbekommen, wo sie die verschiedenen Punkte tatsächlich zusammengebracht hat. Nämlich die Punkte, die die Grünen immer wieder und also nachhaltige Leute oder Fraktionen anbringen, zu sagen, wir müssen Nachhaltigkeit machen, wir müssen eine Lebensgrundlage schaffen und auch anzuerkennen, dass eben diese Lebensgrundlage und die Arbeitsgrundlage der Landwirtschaft ja eben auch durch den Klimawandel bedroht ist. Und gleichzeitig auch zu sagen, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Landwirtinnen und Landwirte eben auch von der guten Arbeit, die sie leisten, eben auch leben können. Und es kann nicht sein, dass die unter dem Produktionspreis verkaufen. Ich glaube, damit hat sie sehr gute Punkte angesprochen. Aber, und ich glaube, das wird halt ne, dann das Detail sein, so was bedeutet das jetzt? Sie hat in der Vergangenheit die CAP absichtlich nicht angegangen. Und zwar, das weiß ich aus Hintergrundgesprächen, hat sie gesagt, die ist ja frisch ins Amt gekommen, sie hätte das war ja sofort am Anfang der Zeit, wurde sofort darüber verhandelt. Und dann haben halt alle gesagt, du musst da ran, wenn du Klimawandel machen, schützen willst oder stoppen willst. Und sie hat gesagt, wisst ihr was, ich werde mich da nicht verbrennen, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Muss man ganz auch ehrlich sagen, sie hat nie mit Landwirtschaft großartig was zu tun gehabt. Und ich werde jetzt hier nicht anfangen, hier alles umzustürzen oder sonst was, sondern wir machen das so weiter, wie wir es gemacht haben. Die Zeit ist jetzt vorbei. Ne, wir haben jetzt 5 Jahre durch, sie kennt sich jetzt auch mit dem Thema aus, sie hat die Demonstration mitbekommen und sonst was, und ich glaube, sie wird das angehen. Ob das eine große Reform wird, kann sein, ich glaube es nicht, aber ich glaube, dass, ja, also sie hat, glaube ich, schon beide Seiten verstanden, was daraus jetzt genau wird, werden wir sehen.
Es muss alles die Zeit zeigen. Lass uns noch zum letzten großen Punkt Ihrer Rede gehen. Der hat mich wirklich überrascht und hinterlässt immer noch Fragezeichen bei mir im Kopf. Sie hat bezahlbaren Wohnraum angesprochen. Auch darum soll sich jetzt ein Kommissar kümmern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bezahlbarer Wohnraum ist ein wichtiges Thema, brauchen wir nicht reden. Aber ich hätte das im Bund verortet, ich hätte das in den Ländern verortet, ich hätte das in der Kommune verortet, aber das ist ja eigentlich kein Thema für Brüssel.
Ja, theoretisch kann natürlich alles Thema für Brüssel sein, aber ich würde dir da recht geben, eigentlich haben wir da keine Kompetenzen, deswegen weiß ich auch nicht, Kommissar für bezahlbaren Wohnraum. Ich glaube, das war so ein Wahlgeschenk an die SPD. Ja, oder an die Sozialdemokraten, Punkt. Ja, weil die Sozialdemokraten es immer gefordert haben, oder halt ne, was für bezahlbares Wohnen zu bauen. Wir auch, wollen da auch was zu machen, das ist nicht die Frage, ist auch ein wichtiges Thema. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann so mega einflussreich wird. Ich glaube, wo man was machen könnte, wäre halt, dass man Geld gibt. Also, dass du halt über zum Beispiel die Regiemittel oder sonst was halt wirklich einen Fonds oder ein Sondervermögen machst, wo du sagst, damit wollen wir jetzt bezahlbaren Wohnraum kofinanzieren und geben halt Städten die Möglichkeit, halt sozialen Wohnungsraum zu bauen. Sowas könnte man machen. Ja, nur dann musst du natürlich irgendwie das Geld aus den Mitgliedstaaten rausquetschen und warum geben sie es da nicht direkt selber hin oder sowas? Das, ja, weiß ich noch nicht. Ich bin da auch ein bisschen unsicher, weil die Kompetenzen fehlen. Ich glaube, das wird sich auch zeigen, wie man das wirklich gut nutzen kann. Aber das Thema ist extrem wichtig. Deswegen ist es gut, dass sie es angebracht hat. Übrigens, was mich auch noch, ich will noch zwei kurze Themen ansprechen, die mich gewundert haben. Das eine ist Mental Health. Also sie hat über das Thema Mental Health und gerade in Bezug auf junge Menschen geredet. Da ging es dann eben auch um Cybermobbing und aber auch um Einsamkeit. Und das fand ich schon gut, dass sie das angesprochen hat. Fand ich auch gut, gerade für junge Menschen ist es einfach ein wichtiges Thema. Ich habe ja immer mal gefordert, dass wir eigentlich die Initiative machen müssen, dass wir eine europaweite Suicide Hotline machen, weil es das in vielen Mitgliedstaaten eben nicht gibt. Und es einfach, es kann nicht sein, dass Leute keine Hilfe bekommen und am Ende sich selbst umbringen. Das darf doch in unserem Europa nicht passieren. Und deswegen fände ich das gut, wenn sie das so wirklich zum Thema macht. Und das andere ist so ein bisschen nerdy, ist so Investmentpolitik. Sie will halt eine neue Investment-Union gründen und halt, wir haben nämlich ein großes Problem bei Startups. Wir haben ganz viel tolle Entwicklungen, Forschung und Entwicklung in Europa, die in Europa gemacht wird und die dann in der Regel nach China oder nach Asien oder nach in die USA vor allen Dingen abwandert, weil da die Investments besser sind von der privaten Seite. Du hast schon Geld in Europa, was investiert werden könnte, aber irgendwie wollen die Privaten irgendwie nie in Europa investieren. Und da will sie jetzt irgendwie eine Investmentunion machen. Das kann ein richtig guter Driver sein für halt eine Entwicklung der Wirtschaftlichkeit und halt gerade so von Startups und von coolen neuen Unternehmen und auch die Möglichkeiten für junge Leute bringen, irgendwie was Cooles aufzubauen. Aber es ist auch gar nicht so einfach, weil das wird schon lange versucht und fand ich aber irgendwie spannend, dass das auch nochmal zur Sprache gekommen ist.
Es waren einige Themen in ihrer Rede drin. Ich glaube, zu allen Themen muss man sagen, die Zeit muss zeigen, was sie umsetzt und wie sie es umsetzt und wie sie es auch über die 5 Jahre durchhält, weil beim Green Deal ist sie auch sehr, sehr kraftvoll angetreten und am Ende ist dann alles weggebröckelt. Werden wir einfach mal anschauen müssen. Ich habe heute auf jeden Fall eine glückliche Terry Reinke auch gesehen, die Co-Vorsitzende der Fraktion. Aber es gibt auch Grüne, die sind ein bisschen nüchterner nach der Wahl gewesen. Eine Jutta Paulus hat zum Beispiel getwittert, dass das eben nun mal jetzt die Mehrheitsverhältnisse sind. Ne? Also dass die Grünen jetzt nicht sonderlich viel abbekommen haben, aber dass es eben leider auch die Wahlergebnisse widerspiegelt. Aber muss man auch fairerweise sagen, hat Terry auch zugegeben in ihrer Rede auf von der Leyen, ist das eine grüne Kandidatin? Hat sie gesagt, nein, natürlich nicht. Aber sie hat die Verantwortung betont, die Grünen jetzt haben, dass eben nicht dieses System, diese Wahl auch noch bröckelt und man immer weiter nach rechts außen driftet. Ne?
Ja, absolut. Und das ist halt eben auch so. Ne? Also ich meine, wir haben halt, ich weiß gar nicht, wie viel, wir haben jetzt 53 Sitze in der Fraktion. Wir haben, das müssten dann irgendwas um die 8% sein. Da kann man nicht erwarten, dass dann alles so läuft, wie man das selber will, sondern es ist halt eine Demokratie, wo Mehrheiten entscheiden. Was ich nur, oder was ich auch gut finde, also, ne, wir sind bei diesen 401 Stimmen. Ich hatte eben schon mal gesagt, guck mal, du hast knapp 400 Stimmen, ich glaube 409 oder sowas, hätten EVP, Renew und S&D zusammen gehabt. Das ohne Abweichler und sie hatten Abweichler dabei. Und es hat sich jetzt gezeigt, dass nur dank einiger Stimmen, nicht aller, ich glaube, wir hatten so 40 bis 45 Stimmen aus der Grünen-Fraktion, aber das sind eben diese 40 Stimmen, sind halt die Entscheidung, dass sie auf die 400 gekommen ist, sonst wäre sie nämlich vielleicht doch durchgefallen. Und das ist eben das, das Zeichen jetzt, dass die Grünen eben Bestandteil dieser, man kann nicht richtig Koalition sagen, aber dieser Absprache sind. Und das wird auch in Zukunft weitergehen. Und das ist übrigens auch das, was ich am Ende gesehen habe, als dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Und dann werden dann natürlich die Glückwünsche verteilt. Und da hattest du gerade schon gesagt, Terry war sichtlich, also die Fraktionsvorsitzende von den Grünen, war sichtlich glücklich über den Ausgang der Wahl. Weil sie auch wirklich in den letzten Tagen und Wochen extrem, extrem, extrem viel zu verhandeln hatte und auch das gemacht hat. Und sie ist einfach immer wieder mit der EVP vor allen Dingen, aber auch mit den anderen Fraktionen aneinander geraten, mit von der Leyen verhandelt und gleichzeitig aber auch mit der eigenen Fraktion, weil wir natürlich auch viele, viele Widerstände haben, die sagen, Leute, wir können doch hier nicht den Green Deal beerdigen oder sonst was, ja, und wir können doch nicht bei Migration einfach da stillschweigend da daneben stehen und das einfach so mitnehmen. Da gab es viele Debatten, weil viele nicht glücklich damit sind, weil natürlich ist das keine grüne Kandidatin. So, natürlich macht die kein komplett grünes Programm, aber das muss man auch mal gucken, besser ein paar Schritte grün nach vorne als den kompletten Abriss vom Green Deal, den es mit den Rechten halt gegeben hätte.
Das ist das, was die Grünen erwarten konnten nach dem Wahlergebnis, das, was du rausholen konntest. Ich meine, hätte von der Leyen auf EVP-Chef Manfred Weber gehört, der hätte wahrscheinlich gesagt, wir bemühen mehr rechte Stimmen, vergiss die Grünen. Da hat sie sich ja auch durchgesetzt.
Ja, ja, und das war eben sehr viel Fingerspitzengefühl eben von in diesen ganzen Verhandlungen. Der Wille eben von auch von der Leyen und auch von anderen, auch Kräften in der EVP übrigens, da gibt es ja auch Leute, die lieber mit uns zusammenarbeiten, also auch viele, die lieber mit uns zusammenarbeiten als mit den Rechten. Aber eben auch gerade von Terry, deswegen habe ich da sehr viel Erleichterung in ihrem Blick gesehen, dass das am Ende alles gut geklappt hat, weil sie sowohl Leute aus der eigenen Fraktion überzeugen konnte, aber eben auch da viele Eingeständnisse, finde ich schon, wir haben das eben durchgesprochen, von Seiten von der Leyen bekommen hat. Und ich glaube, das war ein ganz gutes Ergebnis am Ende.
Ja, die Grünen haben einen Fuß in der Tür, würde ich mal sagen. Und man kann ja auch darauf Bezug nehmen in den nächsten 5 Jahren. Hey, wir haben dich gewählt, wir erwarten auch etwas von dir. Niklas, lass zum Abschluss nochmal auf das Spitzenkandidatenprinzip schauen. Hat sich das bewährt? Spitzenkandidatenprinzip, dazu hatten wir auch mal in einer Folge Bezug genommen, war 2019 so ein bisschen torpediert worden. Manfred Weber ist da angetreten, hatte mit seiner Partei die meisten Stimmen. Am Ende wurde es Ursula von der Leyen, weil eben Macron sie gepusht hatte. Hört das gerne nochmal nach in der vergangenen Folge. Aber dieses Mal stand eben deswegen das Spitzenkandidatenprinzip nochmal so im Fokus. Ist ja auch eine Frage der Demokratie. Hat sich es für dich bewährt dieses Mal?
Ja, also ich bin so halb zufrieden damit, aber eigentlich schon. Also das hat auch Weber zum Beispiel, hat nochmal direkt nach der Rede von der Leyen gesprochen und hat das immer wieder und wieder und wieder betont. So, ja, sie waren so Spitzenkandidatin, die hat ja für uns Wahlkampf gemacht und es war allen klar, dass sie Kommissionspräsidentin für uns werden soll und bla bla bla. Weil das Ding ist halt, sie war zwar Spitzenkandidatin und zwar haben sich die Parteien der EVP halt getroffen in Bukarest und haben gesagt, wer ist für von der Leyen, haben irgendwie, ich glaube, auch nur 60% oder so, sie hat gar kein gutes Ergebnis gekriegt, haben gesagt, ja, wir wollen die und die ist jetzt unsere Spitzenkandidatin, aber die stand auf keinem Wahlzettel drauf. Na, eigentlich müsste sie ja in Niedersachsen auf der Landesliste der CDU stehen und dann da halt antreten. Die wäre nie ins Parlament gekommen, also die ist nicht fürs Parlament angetreten und das war immer so das, was wir gesagt haben, ja, eigentlich gehört das schon mit dazu. Aber, ich sage das auch mit einem gewissen Aber, weil wir machen das im Bundestag, also wir haben ja das Vergleich, ist halt Bundestag, es war ja auch diese Diskussion, warum hast du Spitzenkandidaten, weil du wissen willst, wen kriegst du denn nach der Wahl. Und dann ist es so, jetzt, ne, wenn du bei der letzten Bundestagswahl dann SPD gewählt hast, dann weißt du, wenn die gewinnen, dann kriegst du Olaf Scholz und wenn du CDU wählst, dann kriegst du Armin Laschet und wenn du Grüne wählst, dann kriegst du halt Annalena Baerbock. So, das war halt von vornherein klar und das war das Wichtige. Jetzt sind alle drei auch für den Bundestag angetreten, aber rein theoretisch hätten sie das auch nicht gemusst, finde ich. Also weil du kannst ja Kanzler werden oder Kanzlerin werden, ohne dass du Mitglied des Bundestags bist. Und du kannst eben auch Kommissionspräsidentin werden, ohne dass du Mitglied des Europaparlaments bist. Da wird jemand vorgeschlagen oder wird jemand gewählt und die Person hat keine Voraussetzung. Da gibt es nicht, die Person muss Abgeordneter sein. Das ist in England anders, aber in Deutschland und in Europa ist es tatsächlich so, theoretisch könnten die morgen dich anrufen und sagen, Sebastian, willst du nicht Bundeskanzler werden? Und dann wählt der Bundestag dich und wenn du die Stimmen kriegst, dann passt das.
Ich habe das Handy auf laut auf jeden Fall.
Besser ist das. Genau, deswegen finde ich das vom Spitzenkandidatenprinzip her in Ordnung, weil es war tatsächlich allen klar, wenn die EVP das Ding gewinnt, dann wird von der Leyen für die Kommissionspräsidentin oder ist halt die Kommissionspräsidentschaftskandidatin. Und deswegen finde ich, das war es okay. Ich hätte mir tatsächlich noch gewünscht, wenn sie sich auch den Wählern und den Wählerinnen vor allen Dingen auch gestellt hätte. Allerdings muss man dazu sagen, durch deren Wahlsystem hättest du sie eh nur in Niedersachsen wählen können.
Also Wahlkampf hat sie wirklich nicht gemacht. Ich habe sie einmal gesehen in der Landesvertretung Bayern in Brüssel bei Maibaumstellen. Und da hat sie eine Rede gehalten und hat eben ja die Heimatverbundenheit und so weiter betont. Aber das ist für mich ehrlich gesagt kein richtiger Wahlkampf. Da haben wir sie nicht gesehen. Von daher, also naja, ich würde sagen, Spitzenkandidatenprinzip hat gehalten. Aber ich hoffe wirklich in 5 Jahren, dass es dann auch mal ein ehrliches Spitzenkandidatenprinzip gibt. Ein Kandidat, eine Kandidatin tritt an, steht auf dem Wahlzettel, macht vor Ort Wahlkampf und wird dann gewählt und auch bestätigt.
Ja, da gebe ich dir schon recht. Das wünsche ich mir auch in der Tat. Ich finde, das gehört einfach mit dazu. Aber ich wünsche mir eben auch, dass du die Person dann überall auch wählen kannst. Und dafür brauchen wir transnationale Listen, zumindest teilweise. Weil das wäre ja das Geile, dass du ganz Europa einfach dann die Spitzenkandidaten wählen kannst, beziehungsweise ein Teil der, wir haben ja auch 2 Stimmen immer, und dann kannst du mit deiner Zweitstimme die Parteien wählen, die du gut findest und die den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin stellen soll. Und da laufen dann von der Leyen und Skak, Terry Reinke und Manfred Weber und wer auch immer, laufen dann da drauf auf dem Ticket. Und das fände ich nochmal richtig geil, weil dann bist du wirklich in dem Bereich, dass du eine europäische Wahl hast. Momentan haben wir ja so 27 nationale Wahlen, die alle zusammengewürfelt werden. Das fände ich schon auch
Transnationalisten, Niklas, Transnationalisten sind ein Thema für irgendeine Nerdfolge. Ich verspreche es dir für einen kleinen Abschnitt. Da reservieren wir was für dich und dann kannst du deinen Take da loslassen. Lass uns hier an dieser Stelle schließen mit unserem Blick auf die Wahl von von der Leyen am Donnerstag und wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Das schickt ihr uns gerne per Instagram, per Direktnachricht an Niklas Nienaß oder an Sebastian Raviol. Da könnt ihr auch Ideen für weitere Themen gerne schicken. Und an der Stelle vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, und gerne lasst ihr auch ein paar Sterne da für uns, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten schreibt uns gerne auch in die Kommentare
Shownotes.
Die Shownotes machen wir. die anderen, da was reinschreiben. Also genau, wir freuen uns über Feedback. Ich hoffe, vor allen Dingen, wir versuchen jetzt immer auch so aktuelle Themen, gerade europäische aktuelle Themen, immer wieder aufzubereiten. Ich hoffe, euch gefällt das Format und genau, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet und bewertet uns gerne positiv in der App eures Vertrauens. Und damit ein schönes, eine schöne Woche und dann irgendwann Wochenende.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.